Woher kommt?
Woher kommt?
Geschichten von Obst, Gemüse und Co. vom AID-Infodienst. Woher kommt die Erdbeere? In der Steinzeit wächst auf romantischen Waldlichtungen eine kleine rote Frucht, die schnell zu den Lieblingsspeisen der frühen Menschen gehört.
Wald, Lichtung, oh, Frucht, oh, gut, lecker, lecker, oh.
Obwohl die kleine, kaum fingernagelgroße Frucht botanisch zu den Nussfrüchten gehört, wird sie bereits früh als Walderdbeere bezeichnet.
Ich nenne dich Erdbeere.
Bereits in der Antike wird sie auf Feldern kultiviert. Römische Dichter wie Ovid und Plinius verewigen ihren edlen Geschmack in holden Gedichten.
O Erdbeere, du süße Frucht des Waldes, nur dir möchte ich meine Liebe schenken, nur für dich will ich die auf der Erde verweilen. Nur für den zarten Geschmack deines fruchtigen Fleisches nehme ich die Mühsalen des Lebens auf mich. Oh, Erdbeere, ich liebe dich.
Wegen ihrer geringen Größe ist die schmackhafte Erdbeere jedoch zunächst nur den Reichen und Mächtigen vorbehalten. Das ändert sich erst 1712. Als französische Siedler in Nordamerika eine neue, großfruchtige Erdbeere entdecken.
Oh la la, c'est magnifique. So große Erdbeeren habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da werden meine Brüder und Schwestern in Europa Augen machen. Oh!
Von diesem Zeitpunkt an ist auch in Europa die großfruchtige amerikanische Virginia-Erdbeere das Maß aller Dinge. Für den endgültigen Durchbruch der Erdbeere sorgt jedoch ein französischer Militärmathematiker. Eigentlich soll François Frézier 1714 im Auftrag des französischen Staates die spanischen Seehäfen in Peru und Chile ausspionieren. Doch Frézier ist vielmehr an der Flora und Fauna Südamerikas interessiert.
Was sind denn das nur für exotische Pflanzen? Soll doch der König von Frankreich selbst aus Versailles hierher kommen und die spanischen Kriegsschiffe zählen. Ich wandere lieber durch die herrliche frische Natur. Und erfreue mich der lieblichen Blumen.
Dabei entdeckt Frézier eine noch größere Erdbeerenart, die sogenannte Chile-Erdbeere. Aus ihr und der Virginia-Erdbeere kreuzen holländische Botaniker im Jahr 1750 die heute noch in unseren Gärten heimische Art. Ein Jahr später lässt König Georg II. Von Hannover die neue Art erstmals in Deutschland pflanzen.
Hier, pflanze mir diese neue große Erdbeerenart, Gärtner. Wenn ich wiederkomme, ist er drin.
Sehr wohl, Majestät. Die Früchte werden euren königlichen Gaumen nicht enttäuschen.
An die Arbeit!
Damit nicht nur Könige in den Genuss der neuen großen Erdbeeren kommen, werden im 19. Jahrhundert nahe Baden-Baden die ersten gewerbsmäßigen Erdbeerplantagen Deutschlands angelegt. Der Durchbruch der reichhaltig mit Vitamin C gesegneten Frucht zur Volksbeere ist damit geschafft. Heute geben 96% aller Deutschen an, gerne Erdbeeren zu essen. Jeder Bundesbürger verdrückt pro Jahr rund 3 Kilogramm der süßen Früchte. Woher kommt das Brot? In der Steinzeit entdecken die Menschen durch Zufall, dass sich aus zerstoßenen Getreidekörnern ein schmackhafter Brei zubereiten lässt.
Hä? Schmackhaft? Schmackhaft ist anders.
Aber gibt ja sonst nichts.
Von weitreichender Bedeutung ist deshalb die Erkenntnis, dass sich der Getreidebrei mittels Feuer zu kleinen leckeren Fladen backen lässt.
Hä? Lecker? Lecker ist anders.
Aber gibt ja sonst nichts.
Die alten Ägypter kommen rund 5000 Jahre vor Christus erstmals auf die Idee, den Getreidebrei gären zu lassen und ihn erst dann zu backen. Das Resultat sind die ersten Sauerteigbrote mit einem äußerst delikaten Geschmack, die unseren heutigen Broten bereits recht ähnlich sind.
Delikat? Delikat ist anders. Unsere ägyptischen Brote, die zu Ehren des göttlichen Pharaos gebacken werden, sind die besten, hervorragendsten, unübertroffensten, elefantösesten Brote, die je das strahlende Licht der Welt erblickten.
Tatsächlich kennt man im alten Ägypten bereits 30 verschiedene Brotsorten. Von ihren Nachbarn werden die Bewohner des Landes am Nil deshalb auch scherzhaft Brotesser genannt.
Diese Ägypter! Ständig essen sie Brot! Und essen sie mal kein Brot, bauen sie Pyramiden! Wer soll diese Brotesser nur verstehen? Das ist es!
Na, die Römer zum Beispiel. Sie übernehmen von den Ägyptern das Sauerteigverfahren und verfeinern es. Vor allem aber erfinden sie den ersten Teigknetautomaten. Einen großen Trog, in dem sie über eine eigene Mechanik große Rührhölzer bewegen können. Angetrieben wird der Automat meist von einem bedauernswerten Sklaven.
Dreh, Sklave! Schneller, schneller! Ich will endlich mein Brot!
Römische Großbäckereien sind bereits zur Zeit Christi in der Lage, 36.000 Kilogramm Brot pro Tag herzustellen. Kein Wunder, dass die Kelten und Germanen hoch erfreut über die Errungenschaften ihrer Nachbarn jenseits der Alpen sind.
Sauerteigbrot. Viel besser als unsere germanischen Dinkelfladen. Sind die Römer also doch für etwas gut?
Ab dem 7. Jahrhundert nach Christus versuchen sich in Deutschland vor allem Klostermönche in der Kunst des Brotbackens.
Heilige Maria, Mutter Gottes, heute ist mir ein Brot gelungen, das den Teufel beichten ließe. Nur eine Scheibe davon und der elendste Sünder wird zum vorbildlichen Heiligen.
Ab dem 15. Jahrhundert wird die erforderliche Hefe für den Sauerteig systematisch gezüchtet. Die erste deutsche Großbäckerei öffnet 1844 in Berlin ihre Pforten. Wichtiger für das positive Image des nährstoffreichen Lebensmittels ist jedoch ein depressives Fernsehbrot namens Bernd.
Ich bin traurig, so traurig, unendlich traurig.
Trotz oder gerade wegen Bernd. Heute gilt Deutschland als die Brotessernation schlechthin. Jeder Deutsche kann aus rund 600 verschiedenen Brotsorten wählen und isst ca. 86 Kilo des gebackenen Getreides pro Jahr. Woher kommt der Käse? Der Legende nach wird Käse rund 8000 Jahre vor Christus zufällig von ahnungslosen Hirten in Mesopotamien entdeckt. In den getrockneten Schafsmägen, mit denen sie ihre Milch transportieren, finden sie am Ende eines langen Tages seltsame weiße Klumpen.
Na, heiliger Gott des gehörnten Wolltieres! Was sind das für seltsame Klumpen in meinem Vorratsbeutel? Und wo ist meine leckere Milch vom Morgen geblieben?
Erst durch einen heroischen Selbstversuch erfährt der ahnungslose Hirte, dass seine Milch durch ein Fermentierungsenzym im Schafsmagen zu einem wohlig schmeckenden Sauermilchkäse geronnen ist.
Oh, heiliger Gott des gehörnten Wolltieres, welch leckeres, gaumenschmeichelndes Lebensmittel hast du aus meiner schnöden Milch gemacht?
Aus der zufälligen Entdeckung wird in der Folgezeit schnell ein beliebtes Luxusgut. Dem Käse schrieb man eine aphrodisierende Wirkung zu, die ihn zu einer begehrten Opfergabe der Götter macht.
Ehrwürdige Göttin der Fruchtbarkeit und des willigen Unterleibs, ich opfere dir ein großes Stück edelsten Schimmelkäses, so, auf dass du mir die Söhne und Töchter schenkest, die meine Frau und ich uns so sehr erwünschen.
Sogar der griechische Philosoph Aristoteles verfasst im 4. Jahrhundert vor Christus eine fachliche Abhandlung über den Käse.
Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Doch ein Käse ist nicht nur ein Käse. Ein Käse ist ein Käse, der ein Käse ist. Um den Gaumen des Menschen zu gefallen. So.
Griechische Sklaven bringen die Käsereikunst mit ins Römische Reich, wo unzählige Käsevariationen entstehen.
Römer kauft Käse! Frischkäse, Ziegenkäse, Schafkäse, Weichkäse, Harzkäse, Rohmilchkäse, Sauermilchkäse, stinkender Käse, sehr stinkender Käse, äußerst stinkender Käse, abnorm stinkender Käse. Kauft den bloß, da bin ich ihn los.
In Mitteleuropa machen sich ab dem Mittelalter vor allem Klostermönche um die Käseherstellung und die Käsegeschichtsschreibung verdient.
Anno Domini 1115, der Graierzer wird erfunden. 1184, Gouda und Edamer werden erfunden. 1200, Emmentaler und bayerischer Handkäse werden erfunden. 1282, der Appenzeller wird erfunden.
Heiliger Vater, noch mehr Käseerfindungen und mir geht die Stimme, die Tinte aus.
Die erste deutsche Käseverordnung wird im Jahr 812 von Kaiser Karl dem Großen erlassen. Von diesem Zeitpunkt an dürfen Klöster und Bauern ihren selbst produzierten Käse als offizielles Zahlungsmittel benutzen.
Was bringst du mir da, Bauer? Ist das der zehnte Teil deiner Ernte, den du mir schuldig bist?
Nein, mein Fürst, es ist nicht der zehnte Teil meiner Ernte, sondern etwas viel Edleres.
Was kann es Edleres geben als den zehnten Teil deiner Ernte? Bauer, sprich!
Käse, mein Fürst. Edelster Käse aus der Milch meiner Schafe und Kühe.
Käse! Oh, Bauer! Wie glücklich du mich machst. Ich liebe Käse!
Heute gibt es weltweit hunderte unterschiedliche Käsesorten. Führend in der Produktion von Käse sind jedoch nicht die traditionellen Käseländer, sondern mit großem Abstand die USA, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Nach neuesten wissenschaftlichen Studien kann der Konsum von Käse sogar das Traumerleben von Frauen beeinflussen. Oh.
Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen?
Ich bin okay. Und ich hab so schön geträumt, Honey.
Sicher von mir, Honig?
Nein, von Käse.
Was?
Woher kommt der Apfel? Am Ende der Steinzeit bringen Syrer die ersten Äpfel aus Kleinasien mit in den Westen. Vor allem in Babylon entwickelt sich der Apfel schnell zu einem begehrten Lebens- und Heilmittel, das gar in Form einer eigenen Göttin verehrt wird.
Gütiger König Marduk-Apalidina von Babylon, die ehrwürdige Göttin Ishtar hat uns mit einer Frucht beschenkt, die den Hunger zu stillen und körperliche Qualen zu lindern versteht.
So wahr ich König Marduk-Apalidina heiße, wird die ehrwürdige Göttin Ishtar von uns Babyloniern verehrt und ihre zarte Frucht in unserem Garten angebaut werden.
Schon bald entwickelt sich der Apfel zum Symbol der Liebe und Fruchtbarkeit. Um 1000 vor Christus findet er Einzug ins alttestamentarische Hohelied Salomons.
Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter allen anderen Männern. In seinem Schatten möchte ich ausruhen und seine Früchte genießen.
Auch die Griechen und Römer erfreuen sich früh am aromatischen Geschmack des Apfels. Die Römer beginnen mit der zielgerichteten Züchtung neuer Sorten und bringen die Früchte mit in ihre nordischen Kolonien. Doch für Kelten und Germanen sind Äpfel gar nichts Neues.
Was die Römer sich immer einbilden. Wildäpfel kennen wir Germanen seit Jahrhunderten. Wir kochen sie zu Mus oder machen Schnaps mit Honig draus. Prost!
Ab dem Mittelalter werden veredelte Apfelbäume auch in Mitteleuropa angepflanzt und kultiviert. Der Apfel als lebenswichtiger Vitamin- und Mineralienspender der Menschen findet in einem Ausspruch des Reformators Martin Luther seine ultimative Würdigung.
Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Die Welt geht jedoch nicht so schnell unter. Und der Apfel entwickelt sich zum Fitness-Snack und Gesundmacher. Er enthält wichtige Ballaststoffe, die Magen- und Darmleiden vorbeugen können. Ein geläufiges englisches Sprichwort lautet denn auch:
An apple a day keeps the doctor away.
Der Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner kuriert Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Privatklinik Magenkranke mit geraspelten Äpfeln.
Die geriebenen Äpfel entlasten den Magen und regen die Darmtätigkeit an. Etwas Haferflocken, Zitronensaft, so, Honig und Milch dazu. Und schon haben wir einen schönen, schmackhaften Frühstücksbrei. Den ich, ich hab's Müsli nennen werde.
Nach der Erfindung des Müslis durch Maximilian Bircher-Benner ist der Siegeszug des Apfels nicht mehr aufzuhalten. In Deutschland gilt er als das Obst schlechthin. Heute gibt es rund 1500 heimische Sorten, von denen jedoch nur ein gutes Dutzend wirtschaftlich bedeutend ist.
Kauft, Leute! Golden Delicious! Jona Gold! Granny Smith!
Elster! Cox Orange!
Boskop!
Gloucester!
Leute! Kauft!
In Deutschland liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Äpfeln heute bei 17 Kilogramm. Die meisten Äpfel werden weltweit in China geerntet. Rund 30% aller Äpfel stammen von dort. Woher kommt der Pfirsich? Die ersten Pfirsichbäume werden um 2700 vor Christus in Südchina kultiviert. Die samtweiche Haut und die charakteristische Form der Frucht sorgen bereits früh für Vergleiche mit der weiblichen Rückseite.
Oh, meine geliebte Meilin, dein zartes Gesäß erinnert mich an die lieblichen Pfirsiche im Garten meines Großvaters, Xin Yaoming.
Oh, mein geliebter Han Laoming, deine knollige Nase erinnert mich an die Kartoffeln im Garten meiner Großmutter Mioling.
Was?
Im ersten Jahrhundert vor Christus gelangt der Pfirsich über Kleinasien bis ins Römische Reich. Dort wird die saftige Frucht schon bald als Luxusgut gehandelt.
Reiche römische Bürger, kommt zu mir und kauft Pfirsiche, wenn ihr es euch leisten könnt. Nur die Reichsten der Reichen sind meine Kunden und kommen in den Genuss der frischesten Früchte.
Da Pfirsiche leicht verderblich sind, ist der Transport über lange Strecken zu diesem Zeitpunkt kaum möglich. Pfirsiche müssen deshalb dort verkauft werden, wo sie auch angebaut werden. Da Pfirsichbäume Kälte nicht vertragen, ist ihr Anbau in Deutschland zunächst kaum möglich.
Och nee, du, Herr F., schon wieder ist mir einer von diesen neuen Pfirsichbäumen eingegangen. Warum können die Dinger nicht auch bei uns in Deutschland wachsen? Und wenn sie es denn tun, dann sind die Früchte kaum größer als Pflaumen, ist doch furchtbar.
Die mittelalterliche Kräuterexpertin Hildegard von Bingen urteilt über den Pfirsich deshalb wenig schmeichelhaft.
Die Frucht dieses Baumes ist weder dem Gesunden noch dem Kranken bekömmlich.
Natürlich liegt die profunde Kräuterexpertin mit diesem Urteil gründlich daneben. Pfirsiche enthalten reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Allerdings ist in den Kernen auch giftige Blausäure enthalten. Woher kommt die Milch? Auf die Idee, die Milch ihrer Kühe nicht den Kälbern zu überlassen, sondern selbst zu trinken, kommen 5000 vor Christus erstmals die Sumerer.
Bei Mutti an der Brust hat die Milch doch auch gut geschmeckt. Dann können wir doch genauso gut an Kuhäutern nuckeln.
Doch die Sumerer in Babylonien belassen es nicht dabei, die frische Kuhmilch zu trinken. Sie dicken die gemolkene Milch in großen Tongefäßen ein und stellen Quark daraus her.
Frischer Quark mit Honig und Kräutern. Lecker.
Später geht man dazu über, auch Ziegen, Schafe und Esel zu melken. Oder Pferde. Aus deren Milch fertigen asiatische Reitervölker den ersten Kefir.
Ist es wahr, großer Khan des mongolischen Reichs, dass wir wieder in den Krieg ziehen werden?
Ja, tapferer mongolischer Krieger. Es ist wahr. Melkt eure Stuten bis auf den letzten Tropfen und trinkt Kefir. Er lässt Mut und Tapferkeit in euren Herzen wachsen.
Weniger kriegerisch wird die Milch bei den alten Griechen behandelt. Der Philosoph Aristoteles hält Milch für ein so bedeutendes Elixier und Heilmittel, dass er sich für die Einrichtung von Milchkuranstalten einsetzt.
Die Milch ist ein wohlbekömmliches Produkt der Natur. Sie fördert die Gesundheit des Menschen und bewahrt sie. Trinkt deshalb Milch, Griechen! Sie stärkt das Wohlbefinden und schützt vor Alter und Krankheit.
Tatsächlich sind in der Milch lebensnotwendige Vitamine, Proteine und Mineralstoffe enthalten, die der Gesundheit des Menschen nützlich sind. Vor allem liefert Milch mehr Kalzium als jedes andere Lebensmittel. Kalzium ist besonders wichtig für den Aufbau und den Erhalt von Knochen und Zähnen. Allerdings enthält Milch auch Milchzucker, der von ganzen Völkern in Asien und Afrika wegen des fehlenden Enzyms Laktase nicht aufgespalten werden kann.
Manche Menschen mit einer sogenannten Laktoseunverträglichkeit müssen nur einen Fingerhut voll Milch trinken und leiden bereits in kürzester Zeit unter Völlegefühl, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und Sodbrennen. Sie sollten den Konsum von frischer Kuhmilch möglichst vermeiden. Vielen Dank.
Danke, Professor Schimmelpfennig. Für den durchschlagenden Erfolg der Milch als Grundnahrungsmittel sorgt ohnehin erst im 19. Jahrhundert der Franzose Louis Pasteur. Er findet heraus, dass Milch durch Erhitzen länger haltbar gemacht werden kann.
Sherry, ich kann nicht einschlafen. Machst du mir bitte eine warme Milch, bitte?
Wenn ich die Milch nur kurz erhitze, töte ich alle Keime und Bakterien und verlangsame den Gärprozess. So kann ich sie länger haltbar machen.
Sherry, was ist mit meiner Milch? Ich kann nicht einschlafen.
Aber meine Liebe, gedulde dich doch einen Moment. Ich bin gerade dabei, eines der größten Probleme der Menschheit zu lösen.
Marle, Sherry, du sollst mein Problem lösen. Ich kann nicht einschlafen, ne?
Nach Louis Pasteurs Pasteurisierungsverfahren steigert sich die Milchproduktion um ein Vielfaches. Heute decken Milcherzeugnisse ein Viertel des täglichen Nahrungsbedarfs. Mit rund 28 Millionen Tonnen Kuhmilch ist die Bundesrepublik der größte Milcherzeuger in der Europäischen Union. Die allergrößten Milcherzeuger der Welt sind jedoch die Blauwale. Das Weibchen liefert rund 500 Liter Milch pro Tag. Woher kommen die Haferflocken? Nördlich des Schwarzen Meeres bauen die Menschen 5000 vor Christus Weizen an. Zwischen das Getreide schummelt sich regelmäßig ein hartnäckiges Gras, das die Ernte empfindlich erschwert.
Heiliger Getreidegott, schon wieder wächst in meinen Feldern dieses verdammte Gras, mit dem kein Bauer was anzufangen weiß. Was soll ich bloß damit machen?
Erst mit den Jahren wird den frühzeitlichen Bauern bewusst, dass es sich bei dem vermeintlichen Unkraut um eine höchst nützliche, nahrhafte Pflanze handelt.
Ich verstehe gar nicht, was unsere Vorfahren gegen den Hafer hatten. Er lässt sich problemlos anpflanzen, während es der Gerste und dem Weizen weit voraus.
Da Hafer genügsam ist und wenig Pflege benötigt, wird er schon bald in ganz Europa großflächig angebaut. Die zermahlenen Körner bilden die Grundlage für das Hauptnahrungsmittel der armen Bevölkerungsschichten.
Guten Morgen, Kinder. Aufstehen. Es gibt Hafergrütze.
Ah, da bin ich schon wieder.
Kinder, Mittagessen. Es gibt Hafergrütze.
Oh nein, nicht schon wieder.
Abendessen. Kinder, es gibt Hafergrütze.
Oh nein, nicht schon wieder.
Im Mittelalter entwickelt sich der Hafer zur Feldfrucht Nummer 1 in ganz Europa. Erst in der frühen Neuzeit wird er von der Kartoffel verdrängt.
Hafer, wer baut denn heute noch Hafer an? Die Zukunft liegt in der Kartoffel. Kolumbus hat Amerika schließlich nicht umsonst entdeckt, gell?
Zu neuer Popularität kommt der Hafer erst wieder gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dank eines Schweizer Arztes namens Maximilian Bircher-Benner. Der erfindet das Müsli, einen schmackhaften, gesunden Frühstücksbrei aus Früchten und Haferflocken.
Guten Morgen, Kinder. Aufstehen. Es gibt Haferflocken-Müsli.
Oh ja, endlich wieder Müsli!
Doch nicht nur Kinder lassen sich von Haferflocken begeistern. Die ballaststoffreichen Flocken sind nicht nur lecker, sondern helfen unter anderem beim Muskelaufbau durch hochwertiges Eiweiß, Calcium und Eisen.
Anabolika, EPO, Blutdoping, alles Mist. Nicht mit mir. Das Einzige, was wirklich hilft, die Muckis schön geschmeidig zu machen, sind Haferflocken. Da, Haferflocken. Leichte Kost, aber lecker.
Zu den größten Haferproduzenten gehören heute die USA, Kanada und Australien. Alles über Lebensmittel unter www.aid-macht-schule.de